Kapitel 3 Marvins Suche. Während die Pfadfinderhühner im Stall von Bauer Heinz ihr Leben genossen und nicht müde wurden, sich gegenseitig immer und immer wieder die Abenteuer ihrer letzten Großfahrt zu erzählen, hatte Marvin sich schon zu einer ganz eigenen Expedition auf den Weg gemacht. Denn nach allem, was er mit Henriette Frieda und den Pfadfinderhühnern und Karl erlebt hatte, ging ihm eine Idee nicht mehr aus dem Kopf. Er würde, so hatte er beschlossen, auch einen Pfadfinderstamm gründen. Den ersten Drachenpfadfinderstamm auf der Welt. Aber dazu, das war ja klar, musste er erst einmal die anderen Drachen finden. Wenn sich mit den Pfadfinderhühnern und Karl tatsächlich die alte Prophezeiung erfüllt haben sollte und es nicht nur ein dummer Zufall war, dass er an jenem Tag erwacht war, dann müssten auch die anderen Drachen sich inzwischen gerührt haben. Und tatsächlich hatte er einen Hinweis gefunden. Die Bäume im Wald hatten es geraunt und die Spatzen von den Dächern gepfiffen. Weit entfernt, in einer Wüste, so hatte man erzählt, habe ein Berg angefangen zu rumoren. Es sei, so hieß es, eben jener Berg, auf dem mitten in der Wüste der letzte Paradiesbaum zu finden sein soll. Nun sind Wüsten sehr groß und Drachen fliegen zwar schnell, aber um eine ganze Wüste nach einem einzelnen Baum abzusuchen, würde es wohl Jahre brauchen. Aber wie hatte Marvin doch so schön von den Hühnern gelernt? Ein Pfadfinder verliert in Schwierigkeiten nie den Mut. Er würde nicht aufgeben, bis er einen weiteren seiner Art gefunden hätte. Er musste ihn einfach finden. Aber wo sollte er anfangen? Nun könnte jemand, der die Geschichte bislang aufmerksam verfolgt hat, fragen, warum hat er nicht einfach an ihn gedacht? Wo doch Drachen immer kommen, wenn jemand, den sie mögen, an sie denkt. Allein ganz so einfach ist es dann nicht. Denn wie soll man denn jemanden mögen, den man noch gar nicht kennt? Und wie sollte derjenige auch auf die Idee kommen, an jemanden zu denken, von dem er gar nicht weiß, dass es ihn gibt? So blieb Marvin nichts anderes, als zu suchen. Wüste für Wüste flog er an, aber nirgendwo eine Spur von einem Berg mit einem Baum drauf. Es vergingen Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, vielleicht auch nur einige Minuten. So genau lässt sich das beim Fliegen durchs Dazwischen ja nicht sagen. Aber Marvin kam es wie eine Ewigkeit vor. Und das will bei Drachen was heißen. Schließlich landete er in einer großen Wüste, in der er noch nicht gesucht hatte. Unweit eines Menschendorfes ließ er sich nieder. Eine Weile beobachtete er das Dorf. Noch schien ihn niemand bemerkt zu haben. Nun haben ja schon Füchse selten vor etwas Angst, Drachen noch viel weniger. Aber in diesem Moment, als Marvin so das Menschendorf betrachtete, war ihm schon etwas flau im Bauch. Seit Ewigkeiten hatten die Menschen keine Drachen mehr gesehen. Wie würden sie wohl auf ihn reagieren? Und dennoch, er kannte sich hier nicht aus. Wie lange sollte er denn noch suchen? Es blieb nichts anderes übrig. Irgendwen musste er doch fragen. Nach dem Berg und dem Baum. Er atmete einmal tief durch und setzte sich schließlich in Bewegung. Zu Fuß und betont gemächlich. Er wollte den Wesen keine Angst einjagen. Er versuchte sogar ein freundliches Lächeln. Doch es half alles nichts. Kaum hatten ihn die Menschen erblickt, hob ein großes Geschrei an. Marvin setzte sein freundlichstes Gesicht auf und hob langsam die Klaue. Gut, setzte er an, aber weiter kam er nicht. Ein Drache, rette sich, wer kann, ein Drache, schrie ein Mann aus voller Kehle. Wie in einem aufgeschreckten Ameisenhaufen rannten die Menschen durcheinander. In wilder Panik stoben sie samt Ziegen, Eseln und Hunden in alle Richtungen und rannten davon. Marvin blieb stehen und seufzte. »Gut Pfad«, murmelte er, leise und enttäuscht. Es schien zwecklos, den Wesen erklären zu wollen, dass er doch nur etwas fragen wollte, dass er weder sie noch ihre Tiere und schon gar nicht ihre Jungfrauen fressen wollte. Sicher, zu einem Gänseblümchen hätte er nicht Nein gesagt. Aber die gab es hier nicht. Noch einmal seufzte er und schlich schließlich weiter in Richtung der Häuser. Vorsichtig schnuppernd umrundete er die Hütten, schaute in jeden Winkel, aber es war still. Niemand, so schien es, war noch hier. Bis er aus einer Ecke hinter einem Haus leises Gegacker hörte. Behutsam schaute er hinter die Mauer. Ein paar Hühner scharrten dort im Sand. Und Marvin staunte nicht schlecht. Denn Hühner, ja sicher, Hühner kannte er inzwischen. Aber solche Hühner hatte er tatsächlich noch nie gesehen. Ein blaues Tuch, geschlungen zu einem Turban, wand sich um ihren Kopf und zog sich über Schnabel und Kehllappen, sodass nur die dunklen Augen zu sehen waren. Langsam kam Marvin aus der Deckung und hob schon die Klauen, um sich die Ohren zuzuhalten in Erwartung des gewaltigen Gegorkes, was sicherlich gleich losbrechen würde, kaum dass ihn die Hühner bemerken würden. Als mit einem Mal der Blick eines Huhns auf ihn fiel. Die dunklen Augen schienen ihn förmlich zu durchbohren. Langsam richtete sich das Huhn auf. Stolz, fast majestätisch stand es vor ihm. Und nicht der Anflug von Furcht huschte über sein Gesicht, soweit man es denn erkennen konnte. »Wer bist du, Fremder?« fragte es scharf und stemmte die Flügel in die Hüften. »Wage es nicht, uns anzugreifen. Wahrlich, die Rache an unseren Feinden wird furchtbar sein.« Und wenn Marvin in diesem Moment nicht komplett überzeugt gewesen wäre, dass jede Silbe, die dieses Huhn sagte, gänzlich der Wahrheit entsprach, hätte er wohl lautlos geprustet. Anstattdessen hob er vorsichtig die Klaue. »Gut Pfad«, sagte er höflich, »ich bin Marvin. Ich bin ein Drache und ich bin nicht euer Feind. Aber wer seid ihr eigentlich? Hühner wie euch habe ich noch nie gesehen.« Mittlerweile waren noch mehr Hühner dazugekommen und bauten sich nun herausfordernd vor Marvin auf. Einen Moment schienen sie zu überlegen. In einer Sprache, die Marvin nicht verstand, gorkten sie sich gegenseitig etwas zu, ohne Marvin auch nur für einen Moment aus den Augen zu lassen, ohne auch nur einmal zu blinzeln. »Wir gehören zum Volk der Tuareg-Wüstenhühner«, erklärte schließlich das Huhn, das ihn zuerst entdeckt hatte. »Mein Name ist Ahmed.« »Was willst du, Marvin Drache?« fragte es. »Ich wollte eigentlich nur etwas fragen«, sagte Marvin und klang fast kläglich. »Ich suche meine Brüder und ich weiß nicht, wo sie sind. Aber ich habe gehört, dass einer womöglich hier irgendwo in dieser Wüste sein könnte, unter einem Berg, auf dem, so heißt es, der letzte Paradiesbaum wächst.« Ahmed zog einer seiner nicht vorhandenen Augenbrauen hoch. Leiser Spott schien in seinem Blick zu liegen. »Ein Baum? Auf einem Berg? Mitten in der Wüste? Bist du sicher?« Marvin zuckte müde die Schultern. »Es ist der einzige Hinweis, den ich habe«, seufzte er schließlich und blickte traurig zu Boden. Leise begannen die Hühner wieder in ihrer Sprache zu tuscheln. Aufgeregt schienen sie etwas zu diskutieren. Immer wieder deutete eins der Hühner auf den Stall, bis Ahmed befehlend einen Flügel hob und die anderen schweigen hieß. Mit schiefgelegtem Kopf sah er Marvin an. »Ohne Brüder zu sein«, sagte er schließlich sanft, »ist wirklich hart, mein Freund. Wir wissen nicht, ob wir dir helfen können. Aber wenn es jemand kann, dann ist es unser weisestes Oberhuhn, Seni Uanetsrüf. Warte hier.« Damit drehte er sich ruckartig um und ging zum Stall. Aus dem Innern hörte man leises Gegacker. Schließlich kam Ahmed zurück. Hinter ihm schritt ein altes Huhn mit einem weißen Turban. Doch trotz des Alters und des schon etwas gebeugten Ganges strahlte es irgendwie etwas Majestätisches aus. Respektvoll wichen die anderen Hühner zurück, um dem Oberhuhn den Platz weizumachen. Sprich, fremder Marvin Drache. Achmed sagte, du hattest eine Frage, wandte es sich an Marvin, als es stolz und irgendwie erhaben, wie Marvin fand, vor ihm stand. Ehrwürdigstes Huhn, begann Marvin und hoffte, eine angemessene Anrede gefunden zu haben. Ich suche meine Brüder. Es heißt, dass man ihn hier in der Wüste zu finden sei, unter einem Berg, auf dem der letzte Paradiesbaum wächst. Weißt du etwas darüber? Gibt es hier einen solchen Berg? Er hielt den Atem an, so sehr hoffte er auf eine positive Antwort. Das Huhn schwieg einige Zeit. Schließlich begann es mit gebieterischer Stimme zu reden. Der Sand wispert es durch die Zeit. Der Wind erzählt es der Einsamkeit. Ein Stück des ewigen Gartens auf einem Berge liegt, der sich unter dem Sichelmond im Schlafe wiegt. Folge den Spuren derer, die schneller als der Wind auf den Ebenen zu Hause sind. Bis ans Ende dessen, was endlos ist, bis du ans Ziel gelanget bist. Doch hab Acht, nur die Huld jener, die dort wohnen, wird am Ende deine Suche belohnen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte sich das Huhn um und wanderte wieder in den Stall. Ja, danke, o ehrwürdiges Huhn, murmelte Marvin etwas ratlos. Als Seni Uanets Rüf verschwunden war, schlug Achmed mit seinem Flügel Marvin fröhlich auf die Schulter. Na bitte, mein Freund, ich wusste, dass sie dir helfen kann. Ja, danke, sagte Marvin verdattert. Und was heißt das jetzt? Fragte er nach einer Weile. Achmed winkte ab. Easy, Mann, easy, entspann dich. Du musst nur den Spuren der Wüstengazellenhühnern folgen. Da, gleich hinter den Dünen im Osten. So ungefähr 9,3 Kilometer weit. Da haben sie ihren Rastplatz. Die fragst du einfach nochmal. Die erklären dir dann den restlichen Weg zu deinem Berg mit deinem Baum. Das ist alles? Fragte Marvin ungläubig. Ja, Mann, grinste Achmed und schlug ihm nochmal auf die Schulter. Aber bevor du gehst, musst du unbedingt noch mit uns essen. Das ist echt freundlich von euch, sagte Marvin. Aber ich muss wirklich los. So lange war er nun schon auf der Suche gewesen. Und jetzt schien er dem Ziel zum Greifen nahe. Die Vorstellung, jetzt noch Körner kauen, stundenlang in der Runde von Tuareg-Wüstenhühnern zu verbringen, brachte ihn fast um den Verstand. Streng blickte ihn Achmed an. Die Gastfreundschaft von Tuareg-Wüstenhühnern schlägt man nicht aus, mein Freund. Wieder schien er ihn mit den dunklen Augen zu durchbohren. Einen Blick, der keinen Widerspruch zuließ. Also gut, seufzte Marvin. Ganze 6 Stunden sollte das Essen dauern. 6 Stunden, in denen sich Marvin tapfer durch Datteln, Feigen, Körner und Heuschrecken kostete. Natürlich nicht, ohne nicht jedes Mal mit einem erwartungsvollen »Und? Gut?« angestarrt zu werden. Mehrmals bedeutete er seinen Gastgebern, nun wirklich satt zu sein, was durchaus der Wahrheit entsprach. Und das will bei Drachen was heißen. Dann, endlich, nach dem 7. oder 8. Glas gezuckerten Chai, erhob er sich vorsichtig, dankte mit etlichen respektvollen Verbeugungen den gastfreundlichen Hühnern, winkte ihnen lange, lange zu, während er das Dorf verließ und sich in einiger Entfernung endlich, endlich in die Lüfte schwang. Als er die Dünen erreichte, die Achmed ihm beschrieben hatte, ließ er sich auf einer der höchsten nieder und schaute sich um. Und tatsächlich, dort hinten, im Sand, waren da nicht seltsame Tierspuren? Er ging näher heran. Und wirklich, solche Spuren hatte er noch nie gesehen. Abdrücke, wie von Rehhufen, an deren Seite jedoch und nach vorne so etwas wie ein kleiner Strich abging, wie bei einer Hühnerspur. Das mussten sie sein. Wüstengazellenhühner. Mit dem Blick auf den Boden ging Marvin den Spuren nach, Es musste eine ganze Herdenschar gewesen sein. Die Abdrücke ihrer Krallenhufe war nicht zu übersehen. Marvin beschleunigte sein Tempo. Irgendwann rannte er fast. Die Spuren schienen überhaupt kein Ende zu nehmen. Was hatte Ahmed gesagt? 9,3 Kilometer. Wie viel war das überhaupt? Drachen, muss man wissen, haben ein sehr eigenes Verständnis von Entfernungen. Doch mit einem Mal, am Fuße einer Düne, endeten die Spuren. Weg. Einfach weg. Von einem Schritt auf den anderen. Nichts. »Nein«, keuchte Marvin, »das darf, das kann doch nicht.« Wie wild rannte er im Kreis, mit der Nase immer am Boden, auf der verzweifelten Suche nach wenigstens einem kleinen Abdruck. Wie um ihn zu verhöhnen, wehte der Wind den Sand auch noch über die Spuren, die er bis hierhin verfolgt hatte. »Nein, nein, 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 nein«, rief Marvin, ließ sich resigniert auf sein Hinterteil fallen und holte zu einem klagenden Heulen aus. »Was hat er denn?« hörte er eine feine Stimme. Sie kam von oben, vom Kamm der Düne. »Ich weiß nicht«, antwortete eine andere Stimme. »Er sieht irgendwie verzweifelt aus.« »Er sieht aus, als suche er etwas«, meldete sich die erste Stimme wieder. »Vielleicht hat er seinen Hosenknopf verloren«, erwiderte die andere. »Wir könnten ihm suchen helfen«, sagte wieder die erste Stimme. »Hm«, sagte die zweite, »könnten wir.« Wortlos blieben die beiden Wesen stehen, die eben geredet hatten, und sahen fragend, ja fast etwas gelangweilt auf Marvin herab. Marvin hob den Kopf. Gegen das gleißende Sonnenlicht sah er zwei Gestalten. Sie sahen sehr merkwürdig aus. Einem Reh nicht unähnlich, aber mit zwei ellenlangen Hörnern auf dem Kopf, die wie zwei Zahnstocher in den Himmel zu ragen schienen. Noch viel merkwürdiger aber war der knallrote Kamm, der zwischen den Hörnern wuchs. Nicht zu vergessen der Kehllappen, der den Wesen unten am Kinn hing. »Da guck, es guckt uns an«, sagte wieder das erste der Wesen, ohne auch nur ansatzweise so etwas wie Unruhe zu zeigen. »Sehe ich«, meinte das andere, ebenso gelassen. »Was ist das eigentlich?«, fragte das erste. »Ich habe keine Ahnung«, meinte das zweite. »Ob es gefährlich ist?«, fragte das erste. »Es ist kein Löwe«, erwiderte das zweite. »Na dann«, antwortete das erste. »Außerdem«, fügte das zweite hinzu, »glaube ich nicht, dass Wesen, die mitten in der Wüste Hosenknöpfe suchen, gefährlich sind.« »Nein, stimmt. Unwahrscheinlich«, pflichtete ihm das erste bei. Marvin blinzelte ungläubig. Gewiss mochte ihm schon vieles, wirklich Merkwürdige, widerfahren sein. Aber das übertraf ehrlich alles. »Wenn ihr fertig mit eurer Diskussion seid, gestatten, ich bin Marvin, ich bin ein Drache. Und nein, ich tue euch nichts, ich will auch nicht nur spielen.« Seine Stimme klang ein wenig genervt, wie es eben bei Wesen vorkommt, die immer wieder immer das Gleiche zigmal erklären und wiederholen müssen. »Ich suche eigentlich nur meine Brüder. Ich bin nicht gefährlich. Ich fresse weder Hühner noch Füchse noch Menschen noch sonst irgendwas, was nicht Gänseblümchen ist. Seid ihr Gänseblümchen?« Marvin legte fragend den Kopf schief. Die beiden Wesen schauten sich verwundert an und blickten dann wieder zu Marvin. »Nein«, erklärte das eine, »wir sind Wüstengazellenhühner.« Mit einem Satz war Marvin auf den Wein. »Wüstengazellenhühner«, er verschluckte sich fast vor Aufregung. »Nach euch suche ich die ganze Zeit«, rief er. »Ah«, rief das eine, »ich verstehe.« »Kein Hosenknopf, er suchte uns«, fuhr es erklärend zu seinem Kompagnongewand fort. »Na, jetzt hast du uns ja gefunden«, meinte das andere Wüstengazellenhuhn lapidar. »Aber sag, warum hast du uns denn gesucht?« Langsam kam Marvin auf die beiden zu. Seine Stimme klang flehend. »Bitte, ich suche einen Berg«, einen bestimmten Berg. Oder vielleicht auch nur einen Hügel. Jedenfalls wächst da drauf, so heißt es, ein Baum. Ein besonderer Baum. Der letzte Paradiesbaum. Wisst ihr, wo ich den finden kann? Bitte. Die beiden Wesen sahen sich an. Nein, antworteten beide knapp wie aus einem Munde. Marvin entfuhr ein so schwerer Seufzer, als käme er aus dem tiefsten Tal, das sich auf Erden finden ließ. Aber die anderen aus unserer Herde, auf alle Fälle unsere Leitkuh, die weiß das bestimmt, fügte das eine Wüstengazellenhuhn hinzu. Wäre es wohl möglich? Marvins Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, als würde zu lautes Reden die letzte Hoffnung vertreiben. Wäre es wohl möglich, dass ihr mich zu eurer Herde bringt? Die beiden Wesen sahen sich wieder an. Ja, antworteten beide ebenso knapp wie zuvor und abermals unisono. Keine 5 Minuten später stand Marvin vor der Herde. Tuschelnd traten sie näher zusammen und warfen ihnen immer wieder skeptische Blicke zu. Hier und da meinte er, seinen Namen zu hören. »Und seid ihr sicher, dass er harmlos ist?« wisperte eins dieser merkwürdigen Wesen. »Fremden kann man nicht trauen«, flüsterte ein anderes. »Aber wenn er wirklich harmlos ist, sollten wir ihm helfen. So ist das Gesetz der Wüste«, erwiderte ein weiteres. »Ja, aber woher sollen wir wissen?« So ging es eine ganze Weile hin und her. Marvin musste sich arg zusammenreißen, um nicht ungeduldig von einer Klaue auf die andere zu treten. Schließlich, nach schier endloser Zeit, trat die Wüstengazellen-Hühnerleitkuh vor. »Nun gut«, sprach sie zu Marvin gewandt. Ihre Stimme klang freundlich und sanft. »Diese beiden hier«, damit wies sie auf die beiden Wesen, die Marvin hergeführt hatten, »diese beiden hier versicherten uns, dass du harmlos wärst. Allerdings, diese beiden sind noch sehr jung und wissen noch nicht viel von der Welt. Dennoch, wir wollen dem Glauben schenken und dir vertrauen. Wenngleich das schwierig ist. Denn Vertrauen kann wie eine Fata Morgana sein. Ein Trugbild, das zerrinnt und verweht, wenn man sich ihm nähert. Es kann aber ebenso eine Oase sein, die erfrischendes Wasser und Nahrung bereithält. Da wir aber wissen, wie wichtig Wasser und Nahrung ist, wäre es schändlich, an einer Oase vorbeizugehen, nur weil man fürchtet, es könnte eine Fata Morgana sein, nicht wahr? Also, Marvin Drache, sag, was führt dich her?« Und so begann Marvin, seine Geschichte zu erzählen. Von den Pfadfinderhühnern und dem Fuchs, von der alten Prophezeiung und wie er wach geworden war und sich schließlich auf die Suche gemacht hatte. Er erzählte, wo er alles vergeblich gesucht hatte, wie er nun in diese Wüste gekommen war, die Tuareg-Wüstenhühner gefunden hatte und wie diese ihn schließlich zu den Wüstengazellenhühnern verwiesen hatten. Und wie sehr er sich wünschte, doch endlich jenen Berg mit dem Baum und seinem Bruder zu finden. Die Wüstengazellenhühner-Leitkuh hörte die ganze Zeit schweigend zu und nickte schließlich. »Ja«, sagte sie mit dieser sanften Stimme, »ich kenne jenen Berg mit dem Baum. Er liegt ungefähr einen Tagesmarsch von hier in östlicher Richtung. Seit einiger Zeit, so erzählt man sich, bebt er jedoch hin und wieder. Und kein Wesen weiß, warum. Und darum traut sich auch kaum ein Wesen noch dahin, obwohl dort mit das frischeste und herrlichste Gras der ganzen Wüste wächst. Nun also weiß ich, warum der Berg bebt und dass wir uns dennoch nicht scheuen müssen, dort zu grasen. Und du weißt nun, wo du deinen Bruder findest. Siehst du, so haben wir beide etwas von der Oase. Wäre das ein Jammer gewesen, wenn wir dieses Vertrauen nicht gewagt hätten? Meinst du nicht auch?« Sie lächelte ihn freundlich an. Marvin nickte. »Wie kann ich euch nur danken?« sagte er und griff mit seiner Klaue vorsichtig nach ihrem Krallenhuf. »Nun«, sagte die Leitkuh ruhig, wenn es an der Zeit ist. Das mit den Pfadfindern klingt interessant. Vielleicht sollten wir uns einmal wiedersehen, dann erzähle uns mehr davon. Es gibt gewiss noch keinen Wüstengazellen-Hühner-Pfadfinderstamm. Und das ließe sich ja vielleicht einmal ändern. Das wäre wundervoll, antwortete Marvin. Aber verzeiht mir bitte, ich muss... Ja, natürlich, nickte die Wüstengazellen-Hühnerleitkuh verständnisvoll. Du musst los, zu deinem Bruder. Geh nur. Danke, rief Marvin noch einmal und wandte sich eilig zum Gehen. Nach ein paar Metern blieb er trotzdem stehen und drehte sich noch einmal um. »Wie heißt du eigentlich?« rief er fragend zurück. »Elina, ich heiße Elina«, rief sie zurück und winkte. Marvin war wohl in seinem ganzen Leben noch nie so schnell geflogen wie an jenem Tag, in jenem Moment, auf dem Weg zu dem Berg mit dem letzten Paradiesbaum. Und das will bei Drachen was heißen. Nach einiger Zeit erblickte er ihn, den Berg mit dem Baum. Marvin jubelte und flog übermütig einen Salto. Am Fuß des Berges, oder vielmehr des Hügels, denn so groß war der Berg tatsächlich nicht, setzte er vorsichtig zur Landung an. Zaghaft schritt er einmal um den Hügel herum, der sich seltsam wie ein umgestürzter Pudding aus einer Schale plötzlich auf der ansonsten völlig flachen Ebene erhob. »Hallo?« rief er leise. »Bist du wach?« Nichts rührte sich. »Hallo?« Behutsam stupste er den Hügel an. »Guten Morgen!« rief er, nun schon etwas mutiger. Wieder rührte sich nichts. Er probierte es noch ein paar Mal, jedes Mal lauter. Er kratzte sogar etwas im Sand des Hügels, um zu sehen, ob er darunter etwas fände. Nichts. Mit einem Mal wurde Marvin heiß und kalt. Was, wenn er sich in alledem getäuscht hätte? Was, wenn der Hinweis eine Lüge war, ein Märchen, und es gar keinen anderen Drachen hier gab? Was, wenn er die ganze Reise vergeblich unternommen hätte? Nachdenklich blickte er auf den Hügel. Aber die Wüstengazellenhühner, sie hatten doch gesagt, dass er bebt. Aber wer weiß, vielleicht war es auch einfach nur ein Erdbeben gewesen. Und mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist es denn, dass mitten in der Wüste unter einem Berg mit einem Baum ein Drache liegt? Einfach so. Andererseits, so dachte Marvin, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Hühnerschar aus lauter Pfadfinderhühnern in Begleitung eines Pfadfinderfuchses auf dem Rücken eines Drachen zum Nordpol fliegt, um Pinguhühner zu besuchen? Marvin musste lächeln bei dem Gedanken an Henriette Frieder, die anderen Hühner, Karl und die Großfahrt, die sie unternommen hatten. Ein plötzliches Rumoren unterbrach Marvins Gedanken. Ein unwilliges Brummen war aus dem Hügel zu vernehmen. Sand rieselte an seinen Seiten herab und der Baum, jener letzte Paradiesbaum, begann gefährlich zu schwanken. Wieder brummte der Berg. Es klang wie »Was denn los?« Ein müdes Auge blinzelte unter einer Wurzel des Baumes hervor. Marvin schrie auf vor Freude. »Bruder«, rief er, »endlich habe ich dich gefunden! Endlich, endlich bin ich nicht mehr allein!« Marvin begann zu singen und führte vor Freude einen kleinen Stepptanz auf. Brummte der Berg immer noch unwillig. »Wer bist denn du?« fragte der Berg. »Ich bin Marvin«, rief Marvin begeistert. »Ich bin ein Drache, wie du. Die alte Prophezeiung, erinnerst du dich? Sie hat sich erfüllt und darum erwachen wir jetzt alle wieder. Darum bist du wahrscheinlich wach geworden, gerade als ich an Henriette, Frieda und Karl gedacht habe und...« »Okay, Marvin, Henriette«, unterbrach der Berg Marvins Redefluss. »Alles schön und gut mit der Hochzeit von Frieda und Karl. Aber eigentlich interessiert mich gerade nur eins.
Hm?
Fragend schaute Marvin den Drachen unter dem Hügel an. Was denn?
Hast du mal einen Kaffee?
Brummte der Berg. Es gehört wohl mit zu den vielen Merkwürdigkeiten dieser Geschichte, woher Marvin in diesem Moment eine Jumbo-Tasse mit Kaffee auftrieb. Aber wer sich in dieser Geschichte noch über Merkwürdigkeiten wundert, ist selber schuld. Jedenfalls hatte sich sein Drachenbruder nach einiger Zeit endlich aufgerappelt, den zarten Paradiesbaum, der ihn vom Rücken gekippt war, kurzerhand mit einer Klaue aufgehoben und ihn mit den Wurzelenden etwas unsanft, fast beiläufig, einfach in die aufgewühlte Erde neben sich gerammt.
»So«, brummte er zufrieden, »und jetzt erstmal Käffchen.«
Nachdem der Wüstendrache etwas wacher geworden war, saßen die beiden nun nebeneinander und begannen zu erzählen.
»Entschuldigung«, sagte der Wüstendrache, »ich war vorhin noch nicht ganz wach. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße übrigens Jens.«
»Und ich heiße Marvin«, sagte Marvin. »Nur Marvin übrigens, ohne Henriette hintendran. Henriette Frieder ist das Pfadfinderhuhn, das ich getroffen habe, weshalb ich eigentlich...«
»Moment«, unterbrach ihn Jens.
»Das was, Huhn?«
»Na, das Pfadfinderhuhn.«
»Was ist denn das?« fragte Jens verständnislos. »Ich erklär's dir. Also.« Noch bis spät in die Nacht saßen die beiden am Lagerfeuer. Und Marvin erzählte Jens die ganze Geschichte. Angefangen von Henriette Frieder bis hin zu den Pinguhühnern. Und schließlich erklärte er ihm die Idee mit der Gründung eines Drachenpfadfinderstammes. Und als ein heller Streifen über dem östlichen Horizont die bald aufgehende Sonne ankündigte und Marvin mit seinen Erklärungen am Ende war, nickte Jens.
Klingt alles soweit spannend und gut. Aber mal ehrlich, wie genau geht denn Pfadfinder? Was gehört eigentlich alles dazu? Und wie wird man eigentlich Pfadfinder?
Naja, sagte Marvin, so alles weiß ich auch noch nicht darüber. Aber ich kenne jemanden, der es weiß. Henriette Frieder. Lass uns einfach mal Henriette Frieder besuchen.
Ich gebongt,
erklärte Jens gähnend. Aber erstmal brauche ich einen zweiten Kaffee. Und ob Jens seinen zweiten Kaffee bekommen hat und ob und wie sie schließlich zu Henriette Frieder gekommen sind, das erzähle ich euch morgen.